Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag und mit großen Plänen.
It's about $300 million. It's set to do many, many things, including meetings of foreign leaders. This is an interior shot of the ballroom. I think there'll be nothing like it. It's something that has gotten incredible reviews.
Donald Trump will einen Ballsaal bauen am Weißen Haus und lässt dafür den Ostflügel abreißen. Die Arbeiten werden in den USA live im Fernsehen übertragen. Das schauen wir uns an. Außerdem die Praxis der Provenienzforschung und die neuen Leitlinien dafür vom Kulturstaatsminister. Zuerst aber Kino. Franz K. heißt ein Film über... Genau, Franz Kafka. Im letzten Jahr war Kafka Jubiläum, der Schriftsteller ist 1924 gestorben und jetzt hat die polnische Regisseurin Agnieszka Holland sein Leben verfilmt.
Franz, hörst du mir zu? Morgen Vormittag fährst du nach Radutin und überredest den Buchhalter Pinik, dass wenigstens er seine Kündigung zurückzieht.
Morgen?
Ja, mach ihm Angst. Sag ihm, ich bring ihn vor Gericht, wenn er am Montag nicht wieder im Laden steht. Ohne Buchhalter sind wir erledigt.
Aber ich...
Franz kann morgen nicht. Er hat eine Vorlesung im Beamtenverein.
Was für eine Lesung?
Lass gut sein, ich.
Willst du sagen, dass dein dummes Geschreibsel wichtiger ist als der Bankrott unseres Geschäfts?
Ein Ausschnitt aus Franz K. von Agnieszka Holland. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus hat den Film schon gesehen. Katja, keine Schriftstellerbiografie, ja ohne Widerstände, gegen die sich der Künstler erstmal durchsetzen muss. Hier nehmen die aber vermutlich besonders großen Raum ein.
Ja, man hat es ja eben gehört. Also Peter Kurt, der spielt eben diesen übermächtigen, dominanten Vater von Kafka, der sein Schreiben, hat man ja auch gehört, nur Geschreibsel nennt oder dummes Geschreibsel oder der ihn auch als Kind ins Wasser wirft, obwohl er noch nicht schwimmen kann. Und ja, der für alle Lebensabschnitte seines Sohnes eigentlich nur Skepsis oder wenn nicht dann auch Verachtung übrig hat. Ja, und dieses Vater-Sohn-Verhältnis ist wirklich Teil der Kostümfilmerzählung des Films. Das ist sozusagen der historische Handlungsstrang oder der zentrale Bachlauf von Franz K. Und in locker chronologischen Szenen und ja, wird Kafkas Leben erzählt, die Kindheit, die ersten Versuche als Schriftsteller, seine Freundschaft zu Max Brod, seine Beziehungen. Aber diese historische Handlung wird eben immer wieder aufgebrochen und ja, durchlässig gemacht.
Wie denn?
Ja, man muss sagen, das macht Agnieszka Holland ganz überraschend, weil diese historischen Szenen einerseits so überzeugend sind, indem sie aber sozusagen überraschend diese Szenen mit essayistischen Teilen ihres Films verknüpft. Zum Beispiel, man sieht Kafka ziemlich am Anfang mit Max Brod in einem Bordell. Er liebkost eine Prostituierte, die plötzlich hören wir aber mit Kafka gemeinsam Stimmen. Er blickt nach oben und wir sehen ein riesiges Atrium oder auf Balkonen und drängen Menschen, die stehen da, die reden durcheinander und blicken auf Kafka hinunter. Und dieses Schwarz-Weiß-Bild ist gleichzeitig so inszeniert, als könnte es eine albtraumhafte Szene aus einem seiner Romane sein. Und gleichzeitig geht es natürlich aus Kafkas Perspektive um eine Fantasie seiner Schuldgefühle. Und auch die Nebenfiguren zum Beispiel, die Freunde, die reden immer wieder in ihren historischen Kostümen über Kafka, so als sei der Film eigentlich sowas wie eine Live-Reportage um 1900.
Wie zeigt sich das denn an den Bildern? Also ist das, wenn wir auf der einen Seite die chronologische Erzählung oder mehr oder weniger chronologische Erzählung dieses Lebens haben, auf der anderen Seite aber immer wieder diese Einwürfe, lässt sich das an den Bildern auch ablesen? Ist das eine andere Gestaltung?
Ja, absolut. Also die historischen Szenen sind, kann man sagen, klassisch inszeniert, aber es ist eben kein Kostümghetto, muss man sagen. Es ist nicht eine Mythologisierung und auch keine Musealisierung. Und diese Gegenwartseinbrüche des Films, die haben auch ein ganz anderes Licht, die wirken teilweise wie dokumentarisch. Zum Beispiel gibt es auch Besuche im Kafka-Museum in Prag, da läuft die Kamera immer wieder bei einer nachinszenierten Führung mit, also ein französischer Tourguide, eine Frau, die erzählt zum Beispiel in einer Besuchergruppe, dass das Verhältnis der geschriebenen Kafka-Wörter zu den Wörtern, die über Kafka veröffentlicht wurden, 1 zu 12 Millionen betrifft. Da sieht man dann so Bücherhaufen und denkt, okay, habe ich jetzt verstanden. Und die essen dann auch eben so ganz dokumentarisch gefilmt einen Kafka-Burger in der Innenstadt. Und bei den historischen Bildern ist trotzdem interessant, dass zum Beispiel der junge Schauspieler Idan Weiss, der den erwachsenen Kafka spielt, dass der überhaupt nicht altert im Laufe der Jahrzehnte. Und das sorgt natürlich auch für einen Verfremdungseffekt der Bilder.
Diese Technik setzt Agnieszka Holland ja wahrscheinlich ein, um einen gegenwärtigen Zugang zu schaffen zu Kafka. Also nicht nur die historische Erzählung. Gelingt das?
Ich finde schon, dass dieser Film sich auf überzeugende Weise selbst dabei zusieht, wie er versucht, einen Weg zu dem ja auserzählten Überschriftsteller Franz Kafka zu finden. Das ist das Lebendige an diesem Film.
Agnieszka Holland, Franz K. Bei uns besprochen von Katja Nikodemus und von morgen an im Kino. Dankeschön. In der letzten Woche, da hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer neue Leitlinien veröffentlicht zum Umgang mit Kulturgütern aus kolonialem Kontext. Davon gibt es in Deutschland wie in anderen europäischen Ländern sehr viel. Und die Vorgängerin von Wolfram Weimer, Claudia Roth, die hat deren Rückgabe vorangetrieben, zum Beispiel im Fall der inzwischen berühmt gewordenen Benin-Bronzen. Um Kulturgüter aber überhaupt restituieren zu können, da muss vorher deren Herkunft erforscht werden. Das kostet Geld und das fehlt in vielen Museen. Luca Pizzato hat sich umgehört, unter anderem im Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln.
Wir stehen jetzt hier vor der Vitrine, die wir für die Missionsausstellung jetzt eingerichtet haben. Die kommen alle aus einer Region, die jetzt mit Community-Mitgliedern zusammen erforscht wurden.
Oliver Lüb ist Referent für Ozeanien im Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln. Er steht vor einem Glaskasten, in dem Palmröcke mit Karomustern und Spazierstöcke aus Rattan ausgestellt sind. Dabei handelt es sich um Kleidung und Accessoires aus Papua-Neuguinea, die im 19. und 20. Jahrhundert von christlichen Missionaren nach Europa gebracht wurden.
Und in diesem Fall hier war es mir gelungen, eine Papua zu finden, die hier in Deutschland lebt, die aus der Region kommt und mit der ich dann zusammen angefangen habe, mich auszutauschen.
Als nächstes wurde dann mit Menschen vor Ort in Papua-Neuguinea Kontakt aufgenommen und über die Objekte gesprochen, um deren Funktion und Herkunft, deren Provenienz festzustellen. Eine Spurensuche, das beschreibt Provenienzforschung wohl am besten. Eine Spurensuche, um die Eigentümer und die Transportwege von Kulturobjekten nachzuvollziehen. Und eine Suche danach, was rechtmäßig erworben oder gestohlen wurde.
Wir haben einen Sammlungsbestand von knapp 65.000 Artefakten. Und das Großteil der Sammlung ist in der Hochphase der europäischen Kolonialisierung hier hingebracht worden.
Das koloniale Erbe in deutschen Museen ist Sache der Provenienzforschung und eine Frage der historischen Aufarbeitung. Auch deshalb hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in Zusammenarbeit mit den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden Leitlinien für den Umgang mit Kulturgütern und menschlichen Überresten vorgelegt. Damit wird ein Eckpunktepapier von 2019, erstellt von Weimers Vorgängerin Claudia Roth von Bündnis 90 Die Grünen, weiterentwickelt. Geplant ist ein Gremium mit staatlichem Mandat, das als zentraler Ansprechpartner für Herkunftsregierungen dienen soll. Außerdem soll auch ein internationales Expertennetzwerk, bestehend aus Wissenschaftlern, Personen aus der Museumspraxis und Vertretern der Herkunftsgesellschaften, eingerichtet werden. Dieses soll Museen und Sammlungen beraten. Die Bundestagsabgeordnete Arvid Tesfayesus von Bündnis 90 Die Grünen sieht in den Leitlinien vor allem Lippenbekenntnisse.
Es fehlt jegliche Verbindlichkeit. Man könnte fast denken, Rückgabe von Kulturgütern, von menschlichen Gebeinen wäre fast schon ein Gnadenakt. Also da würden wir uns schon auch mehr Verbindlichkeit wünschen. Also nicht nur freiwillige Selbstverpflichtungen, sondern klare Richtlinien.
Ob politischer oder juristischer Druck tatsächlich helfe, darf aber bezweifelt werden. Denn letztlich scheitert umfassende Provenienzforschung vor allem an den finanziellen Mitteln der Museen. Im Falle des Rautenstrauch-Jost-Museums in Köln ist Oliver Lüb beispielsweise neben der Provenienzforschung für Ozeanien eigentlich hauptamtlich als Kurator der Ausstellung tätig.
Wir können es nicht schaffen. Ich bin die einzige Person, die hier für die Ozeaniensammlung zuständig ist und sie umfasst 15.000 Artefakte. Ich kann nicht Ausstellungen machen und gleichzeitig forschen. Also das ist zeitlich nicht möglich.
Eine Sprecherin des Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien sagte dem Deutschlandfunk, dass Einsparungen beim Thema Aufarbeitung des Kolonialismus, worunter auch die Provenienzforschung fällt, nicht geplant seien. Im vorläufigen Kulturetat sind für 2026 erneut 500.000 Euro für das Thema veranschlagt. Wie viel es aber am Ende sein wird, entscheidet sich erst im parlamentarischen Verfahren. In den vergangenen Jahren hat der Bundestag zusätzliche Mittel beispielsweise für die Rückgabe von Kulturgütern freigegeben. 2023 kam das Budget noch auf 6 Millionen, 2025 waren es nur noch 2 Millionen Euro. Ob das Budget für 2026 weiter schrumpfen wird, entscheidet also der Bundestag. Mehr Geld für die Umsetzung der neuen Leitlinien sei jedenfalls nicht geplant, so die Sprecherin des BKM.
Die neuen Leitlinien von Kulturstaatsminister Wolfram Weimar für Kulturgüter aus kolonialen Kontexten und die Praxis in den Museen. Ein Ballsaal will US-Präsident Donald Trump am Weißen Haus. Er sollte erst Teil des Ostflügels sein, der in den 40er Jahren gebaut wurde und in dem sich unter anderem ein Kino befindet und die Räume der First Lady. 300 Millionen Dollar, die hat Trump für das Projekt angesetzt, bezahlt von ihm und ein paar Freunden, wie er selbst sagt, von Spendern, die anonym bleiben. Nun ist die Aufregung aber groß, weil nicht nur neu gebaut wird, sondern der ganze Ostflügel, wie Trump heute Nacht deutscher Zeit vor der Presse gesagt hat, der ganze Ostflügel abgerissen wird und die Bagger bereits arbeiten, was man im US-amerikanischen Fernsehen verfolgen kann. Nikolaus Bernau ist unser Architekturkritiker und ich habe ihn gefragt, was genau denn da nun eigentlich abgerissen wird.
Es wird tatsächlich der Ostflügel des Weißen Hauses abgerissen. Das ist jetzt keine Architektur, bei der wir davor stehen und sagen, das ist welterbeverdächtig. Also das muss man auch ganz trocken sagen. Das ist ein Bau aus den 40er Jahren, in den für die amerikanische Staatsarchitektur ganz typischen klassizistischen Formen, so ein bisschen à la Rom, wie man sich das so vorstellt, oder à la frühes 19. Jahrhundert. Und in diesem Gebäudeteil sind vor allem mal Verwaltungsräume und eben der besagte Kinosaal drin. Das heißt, das ist jetzt keine Weltarchitektur. Das eigentlich Spannende dabei ist, dass Donald Trump sich wieder mal über sämtliche Regeln hinwegsetzt. Weil es gibt durchaus auch in Washington, obwohl Washington völlig abhängig ist vom Bund, es hat ja nicht mal eigene Abgeordnete im Kongress und muss auch seinen Etat vollständig vom Kongress bewilligen lassen. Aber auch in Washington gibt es durchaus Verwaltungen, die Abrisse genehmigen müssen und die Neubauten genehmigen müssen. Und die wurden offensichtlich nicht mal groß informiert.
Die Denkmalpfleger in den USA regen sich jetzt trotzdem auf, obwohl das gar nicht denkmalverdächtig ist?
Doch, es ist erstens denkmalverdächtig, also nicht nur verdächtig, es steht auf der Denkmalliste ganz klar als National Heritage, auch erster Kategorie. Das ist beim Weißen Haus selbstverständlich, aber vor allem regen sie sich deswegen auf, weil es dort diese selbstherrliche Geste gibt, dass der Präsident sagt, kommt weg, kommt ran. Das ist das Zentrale. Das Zweite ist, das Weiße Haus ist tatsächlich seit etwa 50 Jahren als Museum gelistet. Das hat allerdings gar nicht so viel mit der Architektur zu tun, sondern vielmehr damit, dass die Ausstattung des Hauses damit auch geschützt ist davor, dass Präsidenten sie einfach mal nach Ende der Amtszeit mit nach Hause nehmen. Das war durchaus üblich bis etwa in die 60er Jahre, 50er, 60er Jahre, dass man quasi das, was man auch als Staatsgeschenk bekommen hat oder das, was man als besonders hübsch empfand, mitgenommen hat. Und dadurch, dass das Weiße Haus als Museum gelistet ist, geht das nicht mehr. Das heißt, das ist der zentrale Aspekt. Und der dritte Aspekt ist selbstverständlich der, es gab gar keine Prüfung. Was ist denn jetzt an diesem Bauteil inzwischen wichtig geworden? Er ist ja auch schon 80 Jahre alt. Er ist ja auch nicht von vorgestern. Das heißt, was ist an dem Denkmal würdig, was nicht? In diesem Saal wurden immer in diesem Bauteil hat immerhin eine Eleanor Roosevelt geagiert als eine faktische Seitenpräsidentin. Also das heißt, das sind ganz, ganz wichtige Räume.
Veränderungen hat es immer gegeben. Theodore Roosevelt war einer der Präsidenten, die am meisten umgebaut haben am Weißen Haus. Ist das nicht einfach ein Umbau, wie es ihn schon oft gegeben hat?
An sich ist es ein Umbau, der, wie es ihn schon oft gegeben hat. Der Unterschied ist halt der, dass dort der Präsident so kraftvoll, um es mal so auszudrücken, agiert. Das Zweite ist, dass es erhebliche Kritik an den Geschmacksentscheidungen von Trump gibt. Und zwar durch so ziemlich alle amerikanischen Zeitungen, die ich mir zumindest angeguckt habe. Der Entwurf für den neuen Ballsaal wird sehr oft verglichen mit dem Saal in seiner Residenz in Mar-a-Lago in Florida. Wobei dieser Vergleich sehr problematisch ist, denn der Saal in Florida hat so ein bisschen was Neo-Osmanisches, möchte ich sagen. Also der hat so auch so arabische Details, wie ganz schlanke Säulen und Kapitelle und so Wasserbecken an der Wand. Während das, was in Washington entsteht, ist wirklich ganz traditioneller Klassizismus.
Sind also auch Geschmacksfragen, um die es geht. Und um die geht es auch bei einem weiteren Bauprojekt von Donald Trump. Ein Triumphbogen, auch der soll in Washington gebaut werden. Um was für einen Triumph geht es da?
Ja, das ist genau das Problem. Es geht um den Triumph von Donald Trump, ganz offensichtlich. Also er soll theoretisch im nächsten Jahr zum 250. Jubiläum der Republik und der Unabhängigkeitserklärung errichtet werden nach einem Modell, bei dem man sagen muss, also jemand, der das entworfen hat, hat einfach überhaupt keine historische Ahnung. Weil der Entwurf, der vorgezeigt wird, ist genau nach dem Modell des Titusbogens in Rom gestaltet. Und der Titusbogen ist das große Denkmal des Sieges der Römer über die Juden und die Zerstörung Jerusalems 71 nach Christus. Das heißt, sich ausgerechnet solch ein Denkmal in Washington zu leisten, zeugt wirklich schon von bemerkenswerter Ignoranz.
Nikolaus Berner über Donald Trumps Baupläne in Washington. Neue Monumente für den besten Präsidenten aller Zeiten. Um Wahrzeichen und besondere Orte geht es auch dem französischen Künstler Cyprien Gaillard. Er arbeitet mit vielen verschiedenen Medien, Film, Fotografie, Performance, Skulptur, Handyvideos und Installationen aus Alltagsgegenständen. Und er versucht damit zu verstehen, was Orte ausmacht, was sie bedeuten, was für eine Wirkung sie haben und welche Geschichte, welche gesellschaftlichen Zusammenhänge sich an ihnen zeigen. Viele seiner Werke, die entstehen tatsächlich an besonderen Orten und oft verwendet er Abbruchmaterial, Trümmer von Gebäuden, die niemand mehr will. Eine Art archäologischer Blick auf die Gegenwart, könnte man sagen. Wichtig bei ihm auch Musik als verbindendes Element seiner Arbeiten für Ausstellungen in Museen. Wassermusik heißt seine Ausstellung im Münchner Haus der Kunst. Julian Ignatowitsch hat sie gesehen.
Gleich am Eingang bekommt man eine 3D-Brille in die Hand gedrückt. Dann steht man vor der riesigen Kinoleinwand im Ausstellungsraum und wird sofort hineingezogen in einen assoziativen Bildstrom, unterlegt mit sphärischer Musik. Vom Inneren eines Flaschencontainers geht es auf das Oktoberfest, hoch auf die monumentale Bavaria-Statue, dann nach Köln, vor den Dom und in die sächsische Schweiz, zu riesigen Felsen. Wie ein Traum wirkt dieser halbstündige Kunstfilm. Das hat Methode bei Cyprien Gaillard. Er hat bereits viele solcher hypnotisch-assoziativer Filme gedreht. Im Irak, in den USA oder der Ukraine. Mit dem Handy oder mit Drohnen. Er hat Ruinen aufgesucht, modernistische Gebäude, Denkmäler und Naturschauplätze. Kuratorin Shue Tan.
I think this exhibition really amplifies Cyprien's practice.
Ich glaube, diese Ausstellung zeigt sehr gut, wie Cyprien arbeitet. Er nimmt öffentliche Plätze und Monumente unter die Lupe und untersucht, wie diese Orte über all die Zeit ihre Funktion, ihre Bedeutung ändern oder verlieren. Er sucht das Vergessene, das Verlorene, die Brüche.
Zum Beispiel, wenn man unweit von der Bavaria-Statue einen Snackautomaten entdeckt. Oder ein Fastfood-Restaurant in der gleichen Aufsicht gezeigt wird wie der Kölner Dom. Zusammengehalten wird das alles von Musik, die gar nicht so leicht zu definieren ist. Mal klingt sie nach mittelalterlicher Vergangenheit, mal nach fernem Orient.
Wow, I think music is so important in his work.
Musik ist sehr wichtig. Musik ist wie die Seele des Werks. Für den Film hat der Künstler die Musik auch selber komponiert.
He composed the music himself.
Wassermusik, so der Titel der Ausstellung. Und Wasser taucht auch immer wieder in den Museumsräumen auf, tropft im Treppeneingang von der Decke. Nein, kein Leck, sondern Kunst. Wasser steht in Flaschen auf dem Boden. Eine kleine Wasserlache hebt ein Millionen Jahre altes Schneckenfossil im Steinboden hervor.
We need to drink 2-3 liters of water every day.
Wasser ist Lebenselixier. Wir müssen jeden Tag 2-3 Liter trinken, aber gleichzeitig verursacht Wasser auch verheerende Schäden, erodiert Architektur und Objekte. Wasser ist überall, in der Luft, aber auch auf dem Oktoberfest, wenn wir Alkohol trinken.
The alcohol we drink.
So schließt sich der Kreis. Dabei gleicht Gaillards Kunst eher dem wilden freien Meer als einem geschlossenen Wasserkreislauf. Nicht stringent und funktional, sondern sprunghaft und intuitiv, manchmal auch erratisch. Ein typischer Fall des zeitgenössischen Kunstverständnisses von alles geht, alles hängt zusammen, alles wird aufgezeichnet und gesendet. Neben dem sehenswerten Film und den Wasserstücken stellt der Künstler in einem anderen Raum auch alte Möbel, Stühle und Garderobenständer aus dem Depot des Haus der Kunst aus. Da kann man sich dann natürlich fragen, was das alles miteinander zu tun hat und ob das Kunst ist. Aber man findet auch hier Antworten.
Es gibt ja nicht die eine Vergangenheit, sondern viele verschiedene Vergangenheiten. Das wird hier deutlich. Die Möbel aus den 1930er Jahren spiegeln die Nazi-Vergangenheit, auch unseres Museums. Daneben steht ein Bauhausstuhl von Mies van der Rohe aus der gleichen Zeit. Die Nazis haben das Bauhaus bekämpft. Zwei ganz unterschiedliche Realitäten, die zur gleichen Zeit existiert haben und bis heute existieren.
Hinter die Oberfläche zu schauen, das Monumentale zu hinterfragen, in jeder Ecke zu suchen, jeden Eindruck bewusst wahrzunehmen und neugierig zu sein, genau das zeigt uns Cyprien Gaillards Kunst. Man kann sich aber auch einfach treiben lassen vom Strom der Bilder und der Musik.
Wassermusik, Cyprien Gaillard im Münchner Haus der Kunst. Heute wurden Details bekannt zum Einbruch im Pariser Louvre. Demnach haben Wachleute erst versucht, die Einbrecher zu vertreiben, sich aber dann zurückgezogen, weil sie Angst hatten, die Einbrecher könnten bewaffnet sein. Und die Vitrinen, die waren offenbar widerstandsfähiger, als zunächst angenommen wurde. Die Einbrecher konnten nur kleine Löcher ins Glas hineinschlagen und mussten mit den Händen die Schmuckstücke aus den Vitrinen ziehen. Dabei ist zum Beispiel eine Krone beschädigt worden. Bekannt geworden ist heute auch, dass nach dem Juwelenraub die Direktorin des Museums ihren Rücktritt angeboten hat. Dazu gibt's neue Informationen jetzt in den Kulturmeldungen mit Adalbert Sinjavski.
Sie habe am Sonntag angeboten, die Leitung abzugeben, sagte Laurence Descoeur bei einer Befragung im französischen Senat in Paris. Kulturministerin Rachida Dati habe dies jedoch abgelehnt. Zudem räumte die Museumsdirektorin, Zitat, schreckliches Versagen ein. Das Äußere des Gebäudes sei nicht ausreichend durch Kameras geschützt. An der Fassade der Apollo-Galerie gebe es nur eine einzige Kamera und die habe das betroffene Einbruchsfenster nicht im Visier gehabt. Descartes forderte einen Polizeiposten im Inneren des Museums. Picasso, Rubens und Rembrandt, sie wurden als vermeintlich echte Werke gehandelt, offenbar sind es aber nur Fälschungen. Ermittler aus Bayern haben in Deutschland und den Nachbarstaaten mehrere mutmaßlich gefälschte Kunstwerke sichergestellt und Verdächtige vorläufig festgenommen. Einige der mutmaßlichen Fälschungen hätten vermutlich einen Wert im zweistelligen Euro-Millionen-Bereich erzielen können, hieß es. Unterschrieben haben unter anderem Billa B., Lars Eidinger, Reinhard Grebe und Nina Hoss. In einem offenen Brief appellieren Dutzende Kulturschaffende an den Berliner Senat, die Zukunft des inklusiven Berliner Theaters Rambazamba sicherzustellen. Wegen Kostensteigerung und der knappen Förderung stehe man vor der Situation, zentrale Teile des Programms nicht weiterführen zu können, warnte das Ensemble aus Darstellern mit und ohne Behinderung. Co-Unterzeichner, Schauspieler Milan Peschel, sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Ich fordere, dass man dieses Haus nicht sterben lässt, weil immer wenn was stirbt, ist es weg, seit ein Mensch oder seit eine Kultureinrichtung, seit eine Errungenschaft. Das ist eins der geilsten Theater, wie ich finde, in Berlin. Eins der interessantesten, vor allem auch eins der hoffnungsvollsten. Ne? Also mich macht es so glücklich, da die Leute auf der Bühne zu sehen, Leute, die teilweise gar nicht sprechen können. Und trotzdem haben sie diesen Raum dort, sich auszudrücken. Deswegen meine ich, da ist so viel Liebe im Raum. Und das ist ja das, was wir in diesen Zeiten am allermeisten gebrauchen können.
Sagte Schauspieler Milan Peschel in unserem Berliner Programm. 5 Violinen, eine Viola und ein Cello. Sie wurden ab 1941 vom NS-Propagandaministerium erworben und sind heutzutage im Besitz des Bundes. Erstmals wurden die hochwertigen Streichinstrumente auf ihre Provenienz untersucht. Vorläufiges Ergebnis: In keinem Fall konnte die Herkunft als unbedenklich bewertet werden, teilte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mit. Bei mindestens 2 Instrumenten gäbe es mögliche NS-verfolgungsbedingte Entziehungen oder problematische Erwerbungsumstände. Weimer kündigte weitere Untersuchungen an. Seit Jahrzehnten verfällt die ehemalige Villa von NS-Propagandaminister Josef Goebbels am Bogensee bei Berlin. Das Gelände ist ungenutzt. Nun gibt es bei der Suche nach neuen Nutzungsideen eine Wendung. Das Land Berlin als Eigentümer überträgt das Gelände bis Ende 2027 unentgeltlich an die Gemeinde Wandlitz.
Die Kulturmeldung mit Adalbert Sinjavski. Vielen Dank. Der EU-Gipfel in Brüssel, die fehlenden Mikrochips und US-Sanktionen gegen russische Ölfirmen. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.